In dieser Episode erfährst du, wie wird denn eigentlich Sichtbarkeit in der KI-Suche gemessen? Also was heißt das denn eigentlich? Und wir sprechen darüber, macht es denn überhaupt Sinn, das alles so zu messen? Was bringt das für uns? Und worauf du aufpassen solltest? Und welche Tools zum Thema KI-Sichtbarkeitsmessung vielleicht für dich sinnvoll sind und wo du vielleicht auch schon ohne Budget anfangen kannst? Viel Spaß bei dieser Episode. Die Menschen suchen doch eh nicht mehr bei Google, die suchen doch nur noch in ChatGPT und da wollen wir jetzt alle sichtbar werden, oder? Naja, ganz so ist es jetzt auch wieder nicht, aber die Sache mit der Sichtbarkeit, die stimmt. Und der wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen und rausfinden, naja, wie bin ich mit meiner Marke denn eigentlich sichtbar und wie stark und wie kann ich das denn eigentlich messen? Oder Xander, das ist das, was wir heute genau gemeinsam untersuchen wollen.
Ja, also ein Riesenthema, das merkt man auch, dass das so die ganze Branche betrifft und auch bewegt. Und das ist fast in allen Workshops ist immer so diese erste Frage, wie kann ich überhaupt hier so eine Messbarkeit reinbekommen? Und deswegen haben wir Arlin da freue mich riesig. Wir freuen uns riesig, dass Arlin dabei ist, weil du schon so lange SEO machst, ne? Und aber dann natürlich irgendwann als ChatGPT und Perplexity diese Themen aufkamen, dann auch massiv dich mit dem ganzen Thema Geo auseinandergesetzt hast. Und Arlin, aber vielleicht magst du dich selber kurz vorstellen und dann gehen wir aber auch direkt ins Thema rein.
Liebe Sarah, lieber Xander, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, wieder hier zu sein. Ich bin Arlin, ich bin Co-Founder von der SaaStech GmbH und beschäftige mich mit SEO seit knapp 20 Jahren. Und bei der 121 Watt bin ich Trainer für die Bereiche, Klammer auf, Klammer zu, Technical SEO und eben seit letztem Jahr das Thema Geo. Ja, so viel zu mir. Vielen Dank.
Ja, also ich würde eigentlich gleich gerne mit so einer Frage reingehen, weil im Podcast ist ja immer so, man hat so ein Thema und ich lese das jetzt nochmal ganz kurz vor. Geo in der Praxis, wie du analysierst, ob deine Marke in KI-Antworten vorkommt. Und wenn man das eigentlich mal so ein bisschen differenziert, dann merkt man eigentlich, wie viele Fragen in diesem in dieser simplen Headline drinstehen, ne? Nämlich erstmal, ob deine Marke, was ist überhaupt die Marke? Und in KI-Antworten, was meinen wir eigentlich mit KI-Antworten? Weil da gibt's ja inzwischen so viel. Und was bedeutet eigentlich Vorkommen? Und kannst du da vielleicht uns so ein bisschen abholen, damit wir überhaupt mal so ein bisschen den Scope festlegen?
Mhm. Ich hole mal ein bisschen weiter aus und bringe mal meine Familie mit ins Spiel. Ja? Also wenn meine Tochter, die bald 14 wird, wenn sie sich mit KI beschäftigt, die ist relativ lesefaul, obwohl sie ziemlich viel liest, aber so irgendwie am Rechner oder am Handy lesen, da liest sie nicht, sondern dann ist es gar nicht sichtbar, sondern dann ist es hörbar, weil sie lässt sich das nämlich alles vorsagen und das ist schon mal der erste Punkt. Ja. Meine Mama, die hat schon mal gehört, dass es irgendwie so ChatGPT gibt, aber das ist ihr, ne, das ist ja viel zu komplex. Sie hat ihr iPad und sie googelt. Und ich habe ihr das mal gezeigt und dann habe ich gesagt, kennst du das? Und dann hat sie gesagt, oh, keine Ahnung, aber ich finde da jetzt irgendwie schneller die Antworten. Und sie meint damit die AI-Overviews. Meine Frau, die hat ChatGPT sich einen Account geholt und deswegen würde sie da auch nicht wechseln, egal ob Gemini oder Claude irgendwie bessere Ergebnisse hat. Das heißt, sie bleibt dort und ich versuche alle zu nutzen, weil sie mich interessieren und es gibt für jeden Bereich die eine KI, die Antwort mir zur Verfügung stellt. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Zielgruppen, die KI-Chatbots unterschiedlich nutzen oder die Suchmaschinen. Also Google ist ja immer noch eine Suchmaschine in erster Linie. Und das ist, glaube ich, das Erste, worauf du hinaus möchtest, Xander, dass einfach, also die Frage ist, und das Nächste ist, was ist die Marke? Also ist es ein Name?
Ganz kurz, Arlin, ich würde gerne einmal so, bevor du zur Marke kommst, einmal kurz noch so dazwischen, weil wir gehen ja im Prinzip von der alten Welt, betreten wir jetzt so nach 2-3 Jahren oder seit 2-3 Jahren jetzt ja eine neue Welt. Und früher war ja Sichtbarkeit in Suchmaschinen, naja, zu 99% Google. Und das war sozusagen eine Plattform. Und was du jetzt gerade so schön an dem Beispiel deiner Familie aufgezeigt hast, ist, wir haben ja jetzt eine Vielzahl an Plattformen. Es gibt ja nicht die KI-Suche, die eine. Das, glaube ich, würde ich gerne so nochmal so unterstreichen bei dem, was du uns gerade so schön deutlich, so schön bildlich vermittelt hast. Dass wir eben jetzt nicht mehr, wie wir es vorher hatten, nur ja, das ist halt die Google-Suche, sondern wir haben die AI-Overviews, wir haben Perplexity, wir haben verschiedenste KI-Modelle da draußen. Und all das ist irgendwie so eine Gemengelage. Und da wollen wir jetzt in dieser Gemengelage, wo wir einfach nicht mehr nur noch diesen einen Wert haben, Sichtbarkeitsindex und damit arbeiten wir oder sowas, sondern wir haben verschiedene Werte, verschiedene Systeme. Und jetzt kommt dazu noch die Frage nach der Marke, wo der Alexander ja auch zu Recht aufgemacht hat. So, was heißt denn eigentlich die Marke sichtbar? Und da gebe ich jetzt wieder an dich, Arlen.
Ja, also wann wird eine Marke relevant? Die Marke wird dann relevant, wenn ich ein Produkt, eine Dienstleistung oder was auch immer benötige. Es gibt ja viele Suchanfragen oder viele informationsgetriebene Anfragen, da möchte ich mich erstmal informieren. Da ist die Marke vielleicht erstmal nicht so relevant. Und weil wir aus der alten SEO-Welt kommen, das sind viele Themen, für die wir als SEOs ja früher gebrannt haben. Wir haben gesagt, mach doch mal ein Magazin, schreib doch mal etwas für den Anfang der User Journey und veröffentliche diese Inhalte. Und dann wirst du sehen, dann kommen die Impressionen und später kommen dann auch die Klicks. Also das ist schon mal weg. Jetzt ist die Frage, wie assoziieren wir die Marke? Bei der Marke, zumindest die Erfahrung, die ich festgestellt habe, das ist hochvolatil geworden. Das heißt, also früher waren die Ergebnisse, die Top 10, die Top 20 einigermaßen stabil. Und wir haben, wie du schon gesagt hast, wir haben meistens ja nur für Google optimiert. Vielleicht haben wir ein bisschen für Bing und DuckDuckGo uns vielleicht noch angeschaut. Aber letztendlich war es ja schon eher Google, diese Plattform. Und jetzt ist es so, wenn ich die eine Anfrage stelle und ich in einem Seminar bin mit 14 Teilnehmern und alle 14 Teilnehmer stellen dieselbe Anfrage, dann ist es nicht einmal doppelt gleich. Also es ist einfach hochvolatil und bei den einen werden drei Marken erwähnt und bei den anderen werden von diesen drei Marken keine einzige erwähnt. Aber nochmal zurück auf die Frage, wie setzt sich so eine Marke zusammen? Was sind die Quellen, die eine solche Marke ausmachen? Mhm. Und früher haben wir uns zu einem Großteil auf die eigene Seite konzentriert und haben gesagt, ich muss diese ganze Information auf die Seite zur Verfügung stellen und dann wird die Suchmaschine das schon irgendwie zeigen im Impressum und dann geht der User auf die Impressumseite oder auf die Über uns Seite und da steht was da. Jetzt ist es so, dass diese KI-Chatbots sich nicht nur auf das konzentrieren, was wir zur Verfügung stellen, sondern sie versuchen, das, was wir nach außen senden, in einer Echokammer echoen zu lassen und dann gucken sie, was zurückkommt. Und daraus wird dann ein Markenbild erstellt. Und die Frage ist, ob dieses Markenbild tatsächlich mit dem übereinstimmt, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, da draußen zur Verfügung zu stellen.
Das heißt, dann muss ich jetzt mal so ein bisschen gucken. Also auf der einen Seite, wir kommen von einer Google zu extrem vielen Plattformen, die wir monitoren müssen. Schritt eins. Schritt zwei ist, wir sind in der Situation, wo wir sagen, ah, guck mal, wir müssen einerseits das überprüfen, was so eine KI über uns sagt und woher sie das nimmt. Zum Beispiel, unser Selbstbild, ich sag's mal praktisch referenziert von unseren Webseiten, aber dann parallel so eine Art Fremdbild, nämlich referenziert von externen Plattformen, wie jetzt zum Beispiel bei der 121 Watt wäre das jetzt vielleicht sowas wie Trustpilot oder Proven Expert, ne, wo wir vielleicht auch vertreten sind. Habe ich das so richtig zusammengefasst oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
Also so verstehe ich es momentan, dass tatsächlich einfach dieses Markenbild sich nicht mehr nur aus einer Quelle speist. Und diese Antwort, die wird ja immer generiert und immer so ein bisschen anders. Vielleicht stimmt sie im Kern nahezu, also nicht immer, aber auch häufig stimmt sie im Kern. Aber letztendlich spielen viele Quellen eine Rolle. Und das ist dann auch das Thema, wie messen wir dann Sichtbarkeit? Das ist dann die eigene Seite, die dort erwähnt werden muss mit 121watt.de/impressum oder /über uns. Oder geht es auch darum, dass ich mir andere Seiten angucken kann, wenn zum Beispiel ein Unternehmen darüber schreibt und sagt, wir haben 10 Mitarbeiter zu einem eintägigen Seminar zu 121 Watt geschickt und dort wurde uns dieses Wissen vermittelt. Muss ich mir das auch angucken? Also hat das einen Einfluss auf meine Sichtbarkeit? Ist es etwas, was ich tracken muss, was ich mir anschauen muss? Da beginnt es sich zu ändern, finde ich.
Wie würdest du diese Fragen denn zum jetzigen Zeitpunkt beantworten? Ich meine, jetzt kommen wir wieder mit unserer Lieblingsantwort, es kommt drauf an. Aber worauf kommt es denn an? Also wie, wenn jetzt ein Unternehmen zu dir kommt und sagt, was ist eine sinnvolle Messung? Also was sollte ich sinnvollerweise im Auge behalten? Denn einfach selber sich selbst immer wieder in der KI-Suche zu suchen, ist ja Quatsch. Das heißt, wir müssen ja irgendwie eine Möglichkeit finden, wenn wir was optimieren wollen, und wir wollen ja alle derzeit, so wie es scheint, unsere Sichtbarkeit optimieren, müssen wir ja wissen, ob das geklappt hat oder nicht. Also was sind so Kennzahlen, Parameter, Orte, wo du sagst, das würde ich in einem kleinen Setup zumindest mal im Auge behalten?
Also ich glaube, wir müssen uns mal überlegen, was sind so Dimensionen, die man sich angucken könnte. Das eine ist zum Beispiel eine Erwähnung. Also wird die 121 Watt namentlich erwähnt? Das ist etwas, was man hören und auch lesen kann. Also sagen wir mal, wir suchen das beste Geoseminar für meine Zwecke, dann wird die 121 Watt zum Beispiel genannt. Das nächste ist dann einfach eine Verlinkung. Das heißt, ich kann dann direkt in diesen AI-Overviews oder bei ChatGPT über einen Link auf die Seite kommen. Allerdings bei den Verlinkungen ist es auch unterschiedlich. Es gibt Links, die direkt in der Antwort auftauchen. Da klicke ich drauf und bin sofort auf der Seite. Es gibt aber auch Verlinkungen, die vielleicht erst bei einem Mouse-Over erscheinen und vielleicht erst, wenn ich einen Pfeil weiterklicke. Das heißt, 1, 2, 3, wo bin ich überhaupt verlinkt? Das sind so ein paar Themen, die man messen könnte. Was wir festgestellt haben, ist, wenn du nur eine Analyse machst und du dir die anguckst, dann ist sie wenig verlässlich. Das heißt, man muss mehrere Analysen zum gleichen Prompt machen. Also was wir machen mit 8 unterschiedlichen Accounts für den gleichen Prompt 8 unterschiedliche Analysen, und dann lassen wir die Daten zusammenlaufen und dann haben wir ein Gefühl dafür, wo es eine gewisse Überschneidung gibt. Ich meine, dass einige Toolanbieter da draußen, sei es PKI oder RankScale oder wie die alle heißen, dass sie nach einem ähnlichen Prinzip vorgehen. Das heißt, sie machen nicht nur eine Analyse, sondern sie machen parallel, lassen sie mehrere Durchläufe passieren, damit man einfach ein Gefühl bekommt, was ist denn tatsächlich einigermaßen stabil. Es gibt auch etliche Studien, dass die Zahlen momentan sehr, sehr volatil sind in diesem Bereich.
Aber dann würde man jetzt, also jetzt, wenn ich das so höre von dir, dann würde man erstmal sagen, es ist kompliziert. Ja, und jetzt sagte die Sarah auch schon, es ist ja Quatsch, das selber zu machen. Aber brauchen wir sofort alle ein Tool sagst du, nee, es geht auch ohne Tool, oder wo sind die Abwägungen, weil nicht jeder in der Lage gleich ist, sagt, ach, ich hole mir da mal für ein paar hundert Euro oder was auch immer die Kosten, hole ich mir Tools. Können wir das in Eigenrecherche machen oder sagst du es total willenlos?
Ich kenne eine Möglichkeit zum Beispiel bei ChatGPT, die ist relativ simpel, die besteht momentan noch, die Möglichkeit, wie lange sie noch da sein wird, kann ich nicht sagen. Aber was wir jetzt wissen, ist, dass da braucht man allerdings eine gewisse technische Expertise. Man kann sich im Network-Tab diese Informationen holen. Das heißt, wann werden sogenannte Grounding Queries im Rahmen des Query Fan-Out Prozesses produziert und
Ali, da müssen wir ganz kurz. Also ein paar Grounding Queries
im Rahmen des
Query Fan-Out, und das, wenn man das als Satz hören würde, ich glaube, das müssen wir einmal ganz kurz zerlegen.
Okay, also nehmen wir mal an, Xander, du würdest nach, ich suche ein Geoseminar, bin in München beheimatet, was kannst du mir da empfehlen? Das sind ganz viele Informationen, die der KI-Chatbot enthält, und dann würde der KI-Chatbot deine Frage auseinanderbauen und versuchen zu verstehen, welche Dimensionen sucht denn der Alexander? Also zum Beispiel Geoseminar, beste Geoseminar, Geoseminar-Bewertung, Geoseminar 2026, Geoseminar München. Also es würde unterschiedliche Suchanfragen generieren und all diese Suchanfragen würden an eine Suchmaschine, welche auch immer das ist, das wissen wir nicht, da ist OpenAI momentan ein bisschen versteckt, was diese Informationen angeht, aber diese Suchanfragen gehen an eine Suchmaschine. Und die Ergebnisse auf diese einzelnen Suchanfragen kommen zurück und die werden dann wieder zusammengefasst und daraus entwickelt dann ChatGPT eine Antwort für uns. Und wir sind in der Lage, die sogenannten Grounding Queries, also die unterschiedlichen Suchanfragen, zu analysieren. Welche sind das? Wie heißen die? Und wir sehen auch, welche Ergebnisse zurückkommen. Und wir sehen auch, was von diesen Ergebnissen dann tatsächlich für die Antwort verwertet wird. Also das ist eine Möglichkeit, zumindest bei ChatGPT zu analysieren über den Network-Tab. Es gibt dort diverse entweder Browser-Plugins oder Bookmarklets, die man dafür nutzen kann. Und die sind kostenlos und damit könnte man mal beginnen und zumindest mal so eine Baseline aufsetzen und sagen, okay, ich habe das jetzt mal geprüft und ich habe das jetzt mal analysiert und habe jetzt mal die Daten dafür.
Okay, das heißt, wir machen mal erstmal Aufgabe 1, wir verlinken das. Oder Arlin, du schickst uns die Links. Wir packen die Links in die Shownotes.
Das können wir gerne machen, ja.
Den Browser-Extensions und so weiter. Dann könnt ihr da mal anfangen. Also das ist Nummer eins. Nummer zwei, tatsächlich habe ich schon öfter die Frage gehört, ob ChatGPT in dem Fall, wenn sozusagen, ich stelle jetzt vereinfachte Frage, wenn ChatGPT für uns googelt, sieht das auch die Ads? Jetzt ist schon mal Punkt eins, hast du gesagt. Es ist ja gar nicht zwangsläufig Google. Also ChatGPT sucht nicht zwangsläufig in Google. Nummer zwei, die Frage mit den Ads. Jetzt habe ich gehört, dass die KIs eben nicht über die klassische Suche gehen, so wie der Mensch. Also gibt es in die Browserzeile ein und dann kommt was raus und wir haben einen Haufen blaue Links. Kannst du da mal noch so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, weil es tatsächlich auch da schon jetzt, es gibt ja noch gar nicht so lange, so urbane Mythen gibt, wenn du mehr für Ads ausgibst, hast du eine höhere Chance, in der KI auch aufzutauchen. Demystify uns mal bitte.
Also würde ich ganz gerne zu 100% transparent aufdecken, wird mir nicht gelingen, weil ich die dahinterliegende Algorithmen und Funktionsweisen nicht kenne, sondern nur das, was ich analysiert habe. Was ich weiß ist, es gibt gewisse KI-Chatbots, die nutzen zum Beispiel die Brave Search über API. Das heißt, da wird nicht die echte Suche genutzt, sondern einfach die Suche über API. Wir wissen, dass OpenAI aus unterschiedlichen Datenquellen Daten zusammenwirft. Es gibt das Gerücht, dass momentan alles, was irgendwie produktgetrieben ist, dass das wiederum aus der Google-Suche geht, zur Verfügung gestellt wird. Das kann ich aber weder bestätigen noch nicht bestätigen. Das weiß ich nicht, aber das ist ein Gerücht. Ob die Ads jetzt gesehen werden oder nicht, kann ich eben auch nicht sagen, weil es gibt natürlich die Möglichkeit, über die entsprechenden APIs sich auch die Informationen über die Ads zu holen. Aber auch da ist es vermutlich schwierig, weil die Suchmaschine abhängig von der API-Anfrage immer unterschiedlich antworten wird. Und das ist auch das, was wir selber beobachten konnten. Das heißt, wenn wir über eine API die Serps scrappen und uns die Anzeigen angucken, dann ist es nicht wirklich verlässlich. Das heißt, wenn ich jetzt ein KI-Chatbot-Anbieter wäre, dann würde ich mich auf diese Daten nicht verlassen. Deswegen, also ich persönlich würde nicht empfehlen, mehr für die Ads auszugeben, weil man dann eher berücksichtigt wird. Das glaube ich, ja. Also das würde ich nicht machen.
Für mich ist interessant, Arlin, wir haben jetzt schon mal gesagt, dass wir haben Plugins, wir haben jetzt von Tools gesprochen, haben wir schon ein bisschen was gehört, so Peak AI und so weiter. Was ist denn so ein sinnvolles Setup, wenn ich sage, ich will jetzt ein bisschen Toolgeld in die Hand nehmen und für mein Unternehmen so im weitesten Sinne eine Messbarkeit herstellen? Welche Tools sind Tools, die man wirklich braucht, die Sinn machen für unterschiedliche Budgets, für unterschiedliche Größen? Was ist so ein sinnvolles Setup?
Ich würde, glaube ich, erstmal kein Geld in die Hand nehmen, würde mit den Bing Webmaster Tools beginnen. Die Bing Webmaster Tools geben zumindest für die Microsoft-Welt die entsprechenden Grounding-Queries aus. Und die Seiten, die dafür in Frage kommen oder beziehungsweise bei diesen Grounding Queries berücksichtigt werden. Das ist kostenlos, das kann jeder einrichten, geht auch mit einem Klick, wenn man die Google Search Konsole Daten schon mal hat. Darüber hinaus kann man in der Google Search Konsole über relativ komplexe Regex-Abfragen sich komplexe Suchanfragen rausfiltern. Und wenn man da genau hinschaut, dann sieht das so aus, wie wenn andere Tool-Anbieter danach suchen würden. Also theoretisch könnten andere dafür suchen. Wenn ich dann da auftauche, dann ist es vielleicht ein gutes Zeichen, dass ich also quasi so ein bisschen Huckepack bei anderen Analysen mitgehen. Wenn man Systrix-Kunde ist, hat man zurzeit noch, glaube ich, den AI Systrix Visibility Index kostenlos zur Verfügung. Ich kenne die Konditionen nicht genau. Ich meine, dass das Promptset limitiert ist. Irgendwo so, also ich weiß nicht genau die Zahl, aber es sind ein paar Prompts, die man analysieren kann im Prompt-Tracker. Und das wäre das, womit ich beginnen würde. Das ist relativ kostensensitiv und das kann man sich angucken. Ansonsten, zumindest für den deutschsprachigen Markt, habe ich ein paar Untersuchungen mit Peak AI und RankScale gemacht. Das soll jetzt keine Werbung sein, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich meine, dass man da mit unter 100 Euro eine gewisse Anzahl an Prompts, ich glaube bei PKR sind es 50 Prompts, die man analysieren kann auf täglicher Basis und ich glaube bis zu 3 Modelle, die man sich angucken kann. Also es ist AI Overviews, AI Mode und ChatGPT und bei RankScale ist es, glaube ich, ein bisschen günstiger, aber die haben ein Token-Volumen, wo ich da nicht so ganz dahinter steige, wie wirklich günstig das ist. Aber ich meine, dass da die Kosten bei 25 Euro beginnen. Also das wäre etwas, womit man mal beginnen könnte. Und das sind überschaubare Kosten, meiner Meinung nach.
Damit merkt man aber auch, da ist viel gerade in Bewegung, mhm. im Aufbau auch bei diesen Tool-Anbietern. Und du kannst ja dann mal sagen, was du davon hältst. Aber in so einem Prozess gehe ich meistens eigentlich so vor, dass ich auf der einen Seite mal so starte und sage, guck mal, ich kenne ja so ein bisschen die Inhalte, die wir auf der 121 Watt haben. Ich weiß, wie früher Menschen danach gesucht haben. Und ich gehe dann in einem nächsten Schritt hin und versuche mit ein bisschen KI-Unterstützung auch relevante Prompts daraus abzuleiten und die dann in diesen Tools zu hinterlegen, um jetzt Sichtbarkeit zu überprüfen. Und jetzt, das haben wir ja am Anfang schon diskutiert, haben wir AI-Mode, AI-Overviews, wir haben ChatGPT, wir haben Perplexity, wir haben so viele Möglichkeiten, wo wir das auch nachvollziehen können. Versuche das aber im Augenblick zu limitieren, indem ich sage, ich gucke mir hauptsächlich doch noch AI-Mode und die AI-Overviews an und dann ChatGPT. Belasse es erstmal hier damit mir die Komplexität nicht zu groß wird. Jetzt weiß ich gar nicht, ist das ein sinnvoller Prozess, so vorzugehen, oder sagst du, ja, das könnte man eigentlich besser machen?
Also ich glaube, dass das schon sinnvoll ist, auf eine Handvoll zu limitieren. Bis vor ein paar Wochen hatte ich die Möglichkeit, über Google Analytics 4 mir anzeigen zu lassen, welche Chatbots oder über welche Chatbots bekomme ich wie viel Traffic auf meine Seite. Das ist dann vielleicht auch ein sinnvoller Indikator. Also wenn ich zum Beispiel feststelle, dass Copilot relativ viele Hits auf meine Seite erzeugt, das ist unter Umständen insbesondere im B2B-Bereich oder im Corporate-Bereich ein Thema, dann würde ich vielleicht sagen, dann gucke ich mir das vielleicht an. Also mit Google Analytics gab es eine Möglichkeit. Man kann natürlich auch Umfragen durchführen und auch seine Kunden fragen, sagen, wie haben sie uns gefunden, über welches Tool haben sie uns gefunden, und die Versierten werden das sicherlich auch entsprechend beantworten können. Es gibt auch von, ist mir der Name entfallen, eine große Analyse-Software, gibt es monatlich Reports, die zur Verfügung gestellt werden, wo man die Entwicklung der jeweiligen KI-Chatbots sehen kann. Jetzt ist mir der Name.
Die Orange. Wir liefern nach, Ali. Ja, wenn er wieder da ist, schreiben wir den Namen in die Shownotes. Ali, ich muss mal ganz doof fragen, weil du gesagt hast, es gab die Möglichkeit bei GA4, das heißt, die gibt's nicht mehr.
Die gibt es nach wie vor, allerdings ist es schon so, dass die KI-Chatbots immer die Kennzeichnung der Links, die geklickt werden, auch jederzeit verändern können. Also zum Beispiel hat ChatGPT einen UTM-Parameter mitgeliefert, da steht dann drin chatgpt.com, und dann sehe ich genau, dass eben dieser Klick von hier kam, aber das kann sich auch jederzeit ändern. Oder die Anzahl der Zitierungen oder beziehungsweise der verlinkten Seiten kann abnehmen. Also es ist momentan alles, es verändert sich relativ schnell, deswegen ist die Frage, wie lange das noch Bestand hat. Aber momentan funktioniert das noch über GA4.
Also ich kann vielleicht was mal aus der 121-Watt-Perspektive beitragen, wenn ihr so das Gefühl hattet, oh, Alexander, guck gerade runter, dann lag das gerade, dass ich jetzt GA4-Daten von uns mal aufgerufen habe. Und ich hatte mal letztes Jahr hier was gebaut, so dass ich die alle mal überprüfen kann. Und habe jetzt mal die Daten seit dem 1. Januar bis derzeit, und ungefähr 1,54% aller unserer Sitzungen kommen über entweder ChatGPT oder Perplexity oder ähnliche Tools. Und ich habe ja viele mal mit GA4 gemacht, und es gibt tatsächlich seit 2 Wochen, glaube ich, gibt es etwas, das ist der AI Assistant. Mhm. Da wird das auch mit protokolliert, allerdings nicht rückwirkend. Also die Google Analytics hat tatsächlich was gebaut. Das ist aber nicht rückwirkend, so wie ich das jetzt überprüfen konnte, sondern geht halt erst ab jetzt los. Und natürlich gerade so Historien sind ganz interessant. Ne? Und ich könnte mal so mal mindestens mal für so eine 121 Watt mal auch ein bisschen mal feststellen, wieso da die Verteilung ist. Das sind so circa 80% aller Nutzer und Nutzerinnen kommen bisher nach wie vor über ChatGPT. Was tatsächlich...
Also 80% der 1, sowieso Sitzungen. Der
1,54, ne? Also einer relativ kleinen Größe. Aber das ist ja alles sozusagen außer der Google-Welt, weil die haben wir dann nicht mit drin, richtig?
Also du meinst die AI-Overviews und den AI-Mode.
Ja. Genau.
Also ich wüsste nicht, dass da ein UTM-Parameter mitgeliefert wird.
So, jetzt sitzen wir hier zusammen und wir merken schon, ich spreche ja mit zwei Experten. Der Xander hat sich selber nicht so in den Vordergrund gestellt, aber ich bin ja die einzige Nicht-Geo-Expertin hier von uns dreien. Ich sitze jetzt hier mit zwei wirklichen Experten zum Thema Geo. Und auch ihr kommt manchmal an so Punkte, wo ihr sagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und es ist nicht, weil ihr das jetzt nicht wisst, Xander und Arlin, sondern weil man das halt aktuell nicht weiß. Und jetzt mal die provokante Frage. Ich glaube, ich stelle die jetzt an euch beide. Sind wir im Bereich der Vanity Metrics unterwegs, so wie damals bei Facebook, bei den Likes, wo wir sagen, das macht sich gut auf der Folie für den Vorstand oder den Geschäftsführer? Sind wir schon im Bereich einer ernsthaften Messbarkeit, wo ich auch wirklich was beeinflussen kann durch Maßnahmen, oder bewegen wir uns einfach in dem Bereich, wo wir alle gerne auf schöne Zahlen schauen, die uns aber noch nicht so wirklich viel verraten? Arlin, fang mal an und dann würde mich auch deine Meinung dazu interessieren, Xander. Reden wir gerade über Unsinn? Provokativ gefragt.
Also es gibt die Möglichkeit, über entsprechende Scraper-Tools wie Data for SEO zum Beispiel die Google-Suchergebnisse zu scrappen und dann einfach festzustellen, bin ich in den AI-Overviews genannt, bin ich verlinkt, an welcher Position. Genau das Gleiche gilt auch für den AI-Mode. Also das heißt, diese Möglichkeit besteht aktuell. Das kann man auch relativ simpel über einen MCP in diversen KI-Chatbots einbauen und dann könnte man das zum Beispiel machen. Das heißt, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die meisten Tool-Anbieter damit relativ schnell um die Ecke kommen werden und uns das zeigen. Jetzt ist es so, also die Frage ist, was bringt mir das, wenn ich dort zitiert werde oder wenn da ein Link von mir auftaucht, wie sehe ich, ob der User dann tatsächlich meine Dienstleistung oder mein Produkt einkauft? Ich frage immer in den Seminaren, wie viele von euch haben schon etwas über ChatGPT oder über einen AI-Overview gekauft und da meldet sich kein Mensch. Und dann stelle ich die zweite Frage, wie viele von euch haben ihre Kaufentscheidung in einem KI-Chatbot durchgeführt oder beziehungsweise geschlossen? Und da meldet sich mittlerweile fast der halbe Saal. Die Frage ist, was danach passiert. Das heißt, welche Aktion oder welchen KI-Chatbot oder Suchmaschine nutzt dann der User anschließend und was sind dann die Suchbegriffe oder die Prompts, die dann verwendet werden? Und aus eigener Erfahrung weiß ich, ich habe mir zum Beispiel eine Hirnbirne, also eine Stirnbirne gekauft und ich habe mich erst bei Gemini informiert, was die beste ist und dann habe ich einfach direkt nach dem Produkt gekauft. Und ich vermute mal, bei der 121 Watt wird das häufig so sein, dass die Leute nach dem Geo-Seminar suchen, dann werden sie aber direkt nach 121 Watt Geo-Seminar suchen. Und ich glaube, man muss hier mehrere Metriken vergleichen und sich angucken, um einigermaßen hinzukommen. Also ich glaube, wir haben einen harten Bruch und das heißt, es wird die Information erstmal in einem KI-Chatbot gesammelt, aber was danach passiert, können wir nur erraten momentan. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, wie jetzt der Shop, bei dem ich meine Stirnlampe gekauft habe, wissen sollte, dass meine Kaufentscheidung letztendlich in Gemini gefallen ist. Und deswegen glaube ich, es gibt viele Metriken, die nach wie vor relevant sein können, also auch in der Google Search Konsole, das heißt Impressionen, selbst wenn da keine Klicks erfolgen. Wir haben aber dennoch die Möglichkeit, uns auch dann Daten aus Google Analytics zu holen. Und wir können dann vielleicht dennoch Citations und Mentions in den neuen Tools, in den Geo-Tools versuchen miteinander zu kombinieren und dann versuchen, aus diesen unterschiedlichen Datenpunkten so eine Entscheidung uns abzuleiten. Aber also ich gebe dir recht, momentan ist es, glaube ich, nicht so einfach zu sagen, Xander nannte vorhin 1, irgendwas Prozent, die über KI-Chatbots momentan auf 121 Watt kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mehr Leute über KI-Chatbots angeregt werden, die Dienstleistung von 121 Watt zu kaufen. Aber wie groß dieser Bereich ist, weiß ich nicht. Liegt er bei 5% oder bei 8 oder bei 2? Das weiß ich nicht. Deswegen die Frage an Xander.
Also ich habe ja lange mich mit dem ganzen Thema Data beschäftigt und wir kommen aus einer ganz langen Historie, wo wir Klicks, Impressionen, Sichtbarkeit als so strategische Vorgaben ans Team gestellt haben. Ne? Und Sarah, du hast ja gefragt nach Vanity Metric. Ja, und wir sind in der Gefahr, dass wir gerade ganz viele solche Eitelkeitsmetriken aufbauen Und deswegen würde ich immer schon mal unterteilen in, oh, wir haben auf der einen Seite haben wir immer diagnostische Metriken, mit denen wir eben sagen, wie gut kommen wir voran, versus strategische, wonach soll sich unser Team richten. Ja, und ich wäre extrem vorsichtig, sowas wie die AI Citation Rate als strategische Zielvorgabe zu machen, weil dann werden Teams sich vielleicht ein bisschen merkwürdig verhalten. Und ich zitiere mal so den Godfather of Web Analytics, Avinash Kaushik, alle Analysten, die zuhören, werden den kennen. Der sagte, so eine gute Metrik hat einfach bestimmte Qualifikationen und sagte, die muss einfach zu verstehen sein. Und das ist die Citation Rate wahrscheinlich schon mal per se nicht. Sie muss relevant sein. Das heißt, wenn sie steigt, muss man sofort sagen, oh ja, so viel Geld haben wir mehr bei uns. Sie muss schnell erhebbar sein. Das ist so die dritte Qualifikation. Das wird wahrscheinlich über die Tools gehen. Sie muss sofort nützlich sein, um zu beurteilen, sollen wir uns im Team verändern. Und aber ich glaube, das Wichtigste für jede Metrik ist ein Kriterium, das heißt Forces Good Behavior. Das heißt, wenn ich diese Metrik als meine neue Metrik ausrufe, führt die dazu, dass Menschen sich in einem Team gut verhalten. Ja, und das ist immer eine Riesengefahr. Das war schon früher bei Klicks eine große Gefahr. Also jede Metrik kann man auseinandernehmen. Und das wären so fünf Aspekte, einfach mal die zu überprüfen und genauso diese ganzen neuen Metriken, die jetzt irgendwie von den Tools angeboten werden, zu überprüfen, ob sie all diesen fünf Metriken, diesen fünf Kriterien entsprechen.
Ich finde, das war jetzt eigentlich schon fast so ein perfektes Schlusswort zu dem Thema, naja, wie messe ich denn meine Sichtbarkeit? Wir haben heute darüber gesprochen, was heißt Sichtbarkeit eigentlich? Der Arlin hat uns viele Tools genannt. Wir schulden euch noch ein paar Links in den Shownotes. Arlin, du warst ja schon öfter hier zu Gast. Du kennst die Nummer, ja? Du darfst dir deine letzten Worte zurechtlegen. Und ich sage schon mal vielen, vielen Dank, Arlin. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Das Ganze ein bisschen nüchtern eingeordnet. Nicht so overhyped, wie ja dieses Thema leider, finde ich, derzeit vor allem so auf LinkedIn gehandhabt wird. Wenn du der Meinung bist, das war spitze, der Arlin hat das super erklärt, der Arlin hat schon andere harte SEO-Geo-Fragen für uns im Podcast sehr gut einsortiert und erklärt. Wenn dich das interessiert, dann kannst du gerne in die anderen Episoden mit dem Arlin reinhören. Oder aber du sagst, naja, die anderen vielleicht jetzt nicht, aber die zukünftigen, dann klicke und folge uns entweder bei YouTube oder in allen gängigen Podcast-Portalen. Dann wirst du informiert, wenn der Arlin das nächste Mal zu Gast ist und wieder uns ein bisschen dabei hilft, diese wahnsinnig schnelllebige KI-Welt draußen ein bisschen besser zu verstehen. Ich schicke euch jetzt noch kurz zum Alexander und dann darf der Arlin die Runde hier abschließen.
Also ich glaube auch, was ich total mitgenommen habe aus diesem Podcast ist, wir kommen in eine Welt, die ist komplizierter und komplexer geworden, weil wir einfach viel mehr Plattformen haben, die wir messen. Wir haben mehr Volatilität in den Prompts, so wie die Nutzer die stellen. Und wir haben ganz viele neue Metriken. Und deswegen so interessant, dass wir uns permanent damit auseinandersetzen, immer mit dem Ziel, dass das, was wir hier machen, dass das auch irgendeine Relevanz für uns im Unternehmen hat. Ne? Und lieber Ali, vielen Dank, dass du da warst. Und du weißt, die Schlussworte gehören jetzt dir.
Vielen Dank euch beiden. Ich habe auch sehr viel mitgenommen. Worauf setze ich meinen Fokus? Ich versuche tatsächlich einfach die User Journey zu verstehen. Und was ich bei mir selber festgestellt habe, ich nutze keine Keywords mehr. Also früher hätte ich gesagt, Stirnlampe kaufen. Und jetzt ist es so, ich gehe gerne in den frühen Morgenstunden bei wenig Helligkeit laufen. Was kannst du mir da empfehlen? Das heißt, mein eigenes Verhalten hat sich verändert und das versuche ich auch zu verstehen. Ich nutze die KI dafür, damit mir die KI sagt, wie könnte diese User Journey aussehen, und versuche dann diese Prompts zu analysieren. Was mir wahnsinnig geholfen hat, war die Funktionsweise von ChatGPT nachzuvollziehen. Wie funktioniert das? Das Query-Fanout-Prinzip mit den Grounding-Queries. Was kommt da zurück? Und das könnte mal so der erste Anhaltspunkt sein, weil letztendlich passiert in diesem Query-Fanout nichts anderes als eine User-Journey, die quasi so ein Stückchen davor und ein Stückchen danach vorbereitet wird und antizipiert wird von der KI. Und ich betrachte mittlerweile die KI als meinen persönlichen Bodyguard, der dafür Sorge trägt, dass nur die wichtigen und die für mich relevanten Inhalte in mein Gehirn reinkommen. Vielen Dank.
Sagt Arlin beim 121 Watt Podcast.